Deutschlandfunk, das Wochenendjournal.
Uns haben Befunde per Fax erreicht, per Post erreicht, per Mail erreicht, alles mögliche, mehrfach, dreifach Meldungen zum Teil. Das hat uns die Arbeit auch sehr schwer gemacht und das war auch ein Punkt, an dem wir ansetzen mussten im Bereich der Digitalisierung, dass wir das alles besser hinbekommen und dann auch schneller bearbeiten können.
Aber das ist das Ziel, dass wir da ein digitales Klassenbuch haben. Schon heute melden die Eltern ihre Kinder per E-Mail krank. Das ist einfach viel besser für das Sekretariat. So viele Telefonate kann man gar nicht annehmen. Und die Lehrer werden dann über eine interne Plattform dann informiert, welche Kinder krank sind. Es reicht nicht, nur Tablets anzuschaffen, die in den Klassenraum zu stellen, sondern sie müssen dann auch das WLAN entsprechend haben, die Glasfaseranschlüsse. Aber auch die Verwaltung vor allen Dingen muss dann auch ausgestattet sein. Und da warten wir leider noch schon sehr lange eigentlich.
Wir beobachten also, dass immer mehr Leute ein digitales Ticket haben. Und zwar ganz interessant, zu einem nicht unerheblichen Teil auf dem Smartphone, aber auch zu einem ganz wesentlichen Teil in Form eines Papierausdrucks. Das heißt also, offensichtlich ist es so, dass die Reisenden sowohl das eine wie auch das andere wollen. Und deswegen ist es wichtig, dass beides angeboten wird.
Fast alle nutzen inzwischen wie selbstverständlich digitale Angebote. Beim Lernen, bei Gesundheitsthemen, beim Buchen einer Fahrkarte. Im fünften Jahr nach Beginn der Corona-Pandemie haben wir uns umgehört, was geblieben ist vom Digitalisierungsschub unter Corona und was uns davon vielleicht bis heute das Leben erleichtert. Was kam da alles auf uns zu? Die Corona-Warn-App fürs Handy, Distanzunterricht per Videoplattform in den Lockdowns und ein Umschwenken aufs kontaktlose Einkaufen. Nach der Corona-Pandemie, wo wir digitaler geworden sind. Willkommen zum Wochenendjournal. Am Mikrofon begrüßt Sie ganz herzlich Henning Hubert. Inzwischen ist es längst wieder ganz normal. In die Schule gehen, gemeinsam lernen. Wie hier am Konrad-Adenauer-Gymnasium im rheinischen Meckenheim. Ganz anders war es in den ersten beiden Corona-Jahren. Da waren die Schulen lange leer, im Schnitt 180 Tage lang, hatten 11 Millionen Schüler und Schülerinnen im Land Homeschooling, Digital- oder Wechselunterricht. Und wenn Schule war, dann mit Maske, auf Abstand, mit Schnell- oder Pool-Tests zu Unterrichtsbeginn. Geblieben am Meckenheimer Gymnasium sind zum Beispiel digitale Elternabende. Unter Corona wurde für ganze Klassen Distanzunterricht per Videoschalte gemacht. Auch heute profitieren einzelne Schüler, wenn sie krank sind und zu Hause bleiben müssen. Sie finden Hausaufgaben in einer Cloud, einem digitalen Speicherplatz, auf den alle Zugriff haben. Und können dazu per Chat Fragen stellen. Praktisch, findet Schulleiter Dirk Barus. Seine Schule ist ein knapp 50 Jahre alter Betonbau, der demnächst durch einen Neubau ersetzt wird. Er steht im Flur mit Medienscouts aus der 9. Klasse. Julia, Ferdinand, Sebastian und Leon. Die helfen Jüngeren vor allem bei Cybermobbing, sind aber auch fit, wenn es Probleme mit dem Einsatz von Digitalgeräten im Unterrichtsalltag gibt. Dirk Barus zählt auf, was heute alles digital an seiner Schule läuft.
Ja, es gibt zahlreiche Lehrer, die ihre Unterrichtsplanung gleich digital erstellen und dann auch online geben in entsprechende Cloud. Und hier können dann Schüler zu Hause auch dann die Informationen bekommen, inklusive Arbeitsblätter, Aufträge und können auch Rücksprache dann halten, zum Beispiel über den Chat.
Was ist da jetzt heute anders als beim Distanzunterricht unter Lockdown-Bedingungen?
Es ist kein Muss für die Lehrer, was einzustellen, sondern es ist ein Kann. Das hängt so ein bisschen von der Generation auch der Lehrerinnen und Lehrer ab, wer jetzt was online stellt oder nicht. Aber grundsätzlich ist es so, wenn Schüler krank sind, ist es natürlich für uns eine wahnsinnige Erleichterung als Lehrkräfte, dass wir jetzt nicht mehr überlegen müssen, wer ist Hausaufgabenpartner, wer nimmt die Aufgaben mit, das Arbeitsblatt, gibst du das auch ab bei demjenigen, der fehlt. Das ist schon eine Erleichterung und das ist eigentlich ein Gewinn auch.
Julia, Ferdinand, Sebastian und Leon, die sind Neuntklässler hier aus der 9C und Medienscouts. Wie guckt ihr auf die Digitalisierung in eurer Schule, wenn ihr zum Beispiel die Sechstklässler, dafür seid ihr ausgebildet extra, wo brauchen die da vielleicht Beratung oder können die schon vieles besser als du vielleicht, obwohl sie jünger sind?
Also ich finde, viele Sechstklässler brauchen noch Beratungen in Thema WhatsApp oder generell Messengern. Das haben wir auch gemerkt, so mit den Gruppen und alles. Und die können auch bestimmt vieles besser als wir schon, weil die halt einfach damit aufgewachsen sind, auch schon seit Geburt an wahrscheinlich.
Was ist dann da die Beratung? Also was geht manchmal schief? Wofür braucht man euch als Medienscouts?
Cybermobbing ist oft vertreten. Also in den Klassen, wo wir waren, waren ein, zwei Fälle, glaube ich. Und generell Spams und irgendwelche Sachen, die wahrscheinlich auch nicht in den Chat gehören. Also ob es jetzt pornografische Inhalte sind oder irgendwas anderes, werden auch oft reingeschickt.
Julia, was rätst du da als eine junge Frau?
Ich finde auch jetzt mit dem neuen Thema von KI etc., da sollte man Kinder schon im frühen Alter beibringen, wie man damit gut umgeht, sodass man mit der KI arbeitet und die Kreativität dennoch bleibt, aber man jetzt nicht die ganze Arbeit von der KI übernehmen lässt, da man immer noch selbst für sich denkt. Das finde ich schon sehr wichtig. Aber zurück jetzt zum Cybermobbing und so. Ja, also ist halt wichtig, dass man Kinder aufklärt, keine Mobber im Netz zu werden. Also immer respektvoll zu sein, auch andere Meinungen zu akzeptieren. Aber auch, wenn man selbst Opfer ist, wie man sich Hilfe holt, wie man anspricht, dass es eigentlich nicht so schamvoll ist, wie man vielleicht zuerst denkt. Ja.
Danke dir. Wie ist das bei dir, wenn du daran denkst, an diesen Digitalisierungsschub, Sebastian?
Also ich finde das eigentlich ganz gut. Ich arbeite selber in jedem Unterricht auch mit dem Laptop. Ich finde es halt auch einfacher, die Daten einfach von Teams dann rüberziehen zu können in meinen OneNote, wo auch die Lehrer auch manchmal ihre Daten hochladen. Deswegen ist das einfach viel einfacher dann zu lernen.
Machen da auch alle Lehrer mit, wenn du sagst, ich arbeite jetzt schon in der 9. Klasse mit einem Laptop?
Ja, weil ich habe dafür eine Erlaubnis. Ich habe halt LRS und deswegen darf ich den Laptop nutzen.
Das hilft dir, weil du mit dem Tippen dich besser ausdrücken kannst als mit deiner Handschrift?
Ja, meine Schrift kann man leider nicht so gut lesen.
Wann kamst du darauf? Was war das für eine Entdeckung für dich?
In der 7. Klasse, so im Lockdown, da habe ich mir auch schon einen Laptop geholt. Da kam dann auch der LRS-Ausgleich noch mit dazu, dass ich den halt nutzen darf.
Das ist in Nordrhein-Westfalen so, wenn man also eine diagnostizierte Lese-Rechtschreib-Schwäche hat, dann kriegt man zum Beispiel ein bisschen mehr Zeit in den Klausuren.
Ja, dann kriegt man um die 10 Minuten, um nochmal Sachen zu korrigieren.
Und dann hast du den Laptop für dich entdeckt. Mal nicht zum Zocken, sondern zum Lernen.
Das auch.
Auch. Okay, und du willst ihn nicht mehr missen?
Nee, weil ich nutze ihn hier und auch zu Hause halt eigentlich die ganze Zeit für Hausaufgaben, generell lernen und auch, um mich zu entspannen, mit Freunden zu reden und ja.
Und wie ist es bei dir, Leon? Laptop oder Schreibheft?
Ich generell nutze halt kein Digitalisierungsgerät im Unterricht. Ich finde halt, sage ich jetzt mal, das Heft eher besser, weil, also ich habe halt noch nie so richtig mit den Digitalisierungsgeräten halt gearbeitet so richtig, außer halt in Computerräumen. Und deswegen finde ich halt die Hefte besser.
Eindrücken gehe ich mal an den Schulleiter. Wie hält's denn das Konrad-Adenauer-Gymnasium in Meckenheim mit den Laptops im Unterricht? Erwünscht oder auf Antrag? Dirk Barus.
Also in der Oberstufe ist es so, die Schülerinnen und Schüler können, wenn sie möchten, ihr Gerät mitbringen, müssen dann nur halt unterschreiben, dass sie sich an gewisse Regeln halten, die einfach vom Datenschutz her begründet sind. Und da sparen wir tatsächlich Papier, weil nämlich Kollegen nicht mehr 20 Blätter ausdrucken, sondern nur noch 5. Und dann wird das einfach digitalisiert, also abfotografiert, und dann arbeitet man sofort los. Und da finden die Schülerinnen und Schüler das auch gut, dass sie entsprechend da ihre Materialien immer gut sortiert bei sich haben. Wohingegen wir bei den kleinen Schülern bis zur Klasse 10 tatsächlich sagen, sollen Hefte benutzen.
Warum?
Also das Heft ist einfach wichtig, um richtig mit der Hand schreiben zu lernen und auch den Überblick zu behalten und das Hin- und Herblättern mal nochmal nachzuschlagen, wie war eigentlich die Formel in Mathematik, die wir letzte Stunde hatten, und dass man nicht immer nur hin und her wischt, das geht dann so schnell. Da ist das Heft sicherlich besser, oder auch mit den Arbeitsblättern, die auszufüllen, anzumalen oder vielleicht auch auszuschneiden, neu hinzukleben. Das ist dann doch viel pragmatischer, wenn man das dann auf dem Tisch mit Papier macht auch. Also es muss eine gute Mischung geben.
Aber das Klassenbuch wird digital oder ist es schon?
Nein, das wollen wir gerne. Also im Moment fehlen noch die Gelder von der Stadt. Aber das ist das Ziel, dass wir da ein digitales Klassenbuch haben. Schon heute melden die Eltern ihre Kinder per E-Mail krank. Das ist einfach viel besser für das Sekretariat. So viele Telefonate kann man gar nicht annehmen. Und die Lehrer werden dann über eine interne Plattform dann informiert, welche Kinder krank sind. Aber wir wollen das gerne natürlich in einer Software haben. Und ja, jetzt warten wir da auf die Investitionen der Stadt an dieser Stelle auch. Denn das ist schon wirklich ein großes, großes Problem. Also das fehlende Geld beim Schulträger für ja, das Rundherum. Es reicht nicht, nur Tablets anzuschaffen, die in den Klassenraum zu stellen, sondern sie müssen dann auch das WLAN entsprechend haben, die Glasfaseranschlüsse. Aber auch die Verwaltung vor allen Dingen muss dann auch ausgestattet sein. Und da warten wir leider noch schon sehr lange eigentlich.
Als Schulleiter jetzt rückblickend, gab es durch die Corona-Pandemie einen Digitalisierungsschub an der Schule, und was ist davon vielleicht geblieben, wirklich?
Ja, deutlich. Also als ich angekommen bin vor 7 Jahren, habe ich angefangen, die Verwaltung umzustellen für meine Lehrerinnen und Lehrer, dass ich überhaupt erstmal Dienst-E-Mail-Adressen eingerichtet habe, dass wir überlegt haben, über eine Cloud zu gehen und nicht mehr E-Mails wie wild zu verschicken mit wer weiß was für Anhängen. Und das hat sich doch deutlich natürlich entwickelt dann über Teams, wofür wir uns entschieden haben. Und auch der Verwaltungsaustausch oder auch der pädagogische Austausch der Lehrerinnen und Lehrer, der ist viel, viel schneller geworden und ist auch sehr, trotzdem aber sehr persönlich. Das ist geblieben. Der Unterricht hat sich deutlich entwickelt. Und klar, für unsere jungen Lehrerinnen und Lehrer ist das Alltag, so wie es für mich damals die OHP-Folie war, die schon der Schritt weiter nach der Kreidetafel war oder in Kombination. So ist das für die Kolleginnen und Kollegen heute einfach ihr Surface, womit sie arbeiten, in der Planung, wie auch für den Unterricht selber. Und das ist sehr gut geblieben, das ist ein wahrer Vorteil.
Helft ihr den Lehrern manchmal im Digitalen als Medien-Scouts hier?
Ja, wenn die Lehrer ein paar Probleme haben, was manchmal passiert bei Leuten, die sich vielleicht nicht so ganz damit beschäftigen, helfen wir eigentlich öfters, ja.
Woran hapert es oft?
An der Verbindung mit dem Beamer oder wenn das irgendwie stocken bleibt oder sowas.
Wie war das bei dir, Sebastian? Du hast jetzt die Erlaubnis, den Laptop zu benutzen, schon in der Mittelstufe. Aber ihr seid wahrscheinlich ziemlich streng sonst so mit der Handynutzung auf den Fluren oder so, ne?
Handynutzung, also wir dürfen das Handy in der 9. Klasse jetzt nicht mehr nutzen.
Nicht mehr?
Nicht mehr. Das wurde jetzt verboten wegen einigen Fällen. Da hat jemand irgendeine Musikbox wo versteckt und dann mit dem Handy Musik abgespielt. Das hat genervt, weswegen die Handys halt verboten wurden. Aber sonst nutze ich das Handy halt auch mal, um mir Internet zu geben, um auch Sachen zu recherchieren, wenn ich mir jetzt nicht ein Schul-iPad nehmen will. Das darf ich dann.
Unterm Strich, ist das für euch okay, dass die Schule euch ein bisschen schützt vor Always On sein, immer im Netz sein?
Also ich finde es persönlich gut, dass uns die Schule so unterstützt, weil dass man nicht so, sag ich mal, abhängig vom Handy wird und dass man halt sich auch mehr auf die Schule konzentriert.
Danke, Leon. Danke euch. Eine schöne Pause. Danke für die Zeit. We'll be right back. Meta NRW heißt es, wöchentlicher Infektionsbericht. Zwei Bildschirme braucht inzwischen die Leiterin des Bonner Gesundheitsamtes, die Medizinerin Susanne Engels. Sie ist Fachärztin für Innere Medizin und für öffentliches Gesundheitswesen. Wie ist das, wenn Sie jetzt hier schauen auf diese Corona-Zahlen? Das ist immer noch Stand 6. Mai 2024 für Sie ein Blick, ja täglich, wöchentlich?
Wöchentlich ist es immer noch ein Blick. Da ist man ja dran gewöhnt. Wir sind in der Corona-Zeit mehrfach täglich teilweise reingegangen und haben die Zahlen angeschaut. Und das kann man jetzt nicht so einfach ablegen.
Kommen wir, wechseln wir den Platz vielleicht. Dann muss ich nicht die ganze Zeit über Ihre Schulter gucken auf den Bildschirm. Ja. Hier gibt es jetzt auch noch einen Besprechungstisch. Ja, nun, das war auch ganz am Anfang, noch vor den ersten Lockdowns in Deutschland. Los ging das hier schon Ende Februar, Anfang März 2020. Das war noch die Zeit mit Briefen, mit Faxen, manchmal vielleicht auch mit dem persönlich Vorbeigehen an der Wohnungstüre und zu sagen, jetzt ist Isolationspflicht oder Quarantäne.
Also der erste Fall war am 28.02., also positiv getestet. Und wir hatten im Vorfeld natürlich auch eine Menge telefonisch schon zu klären, weil wir viele internationale Unternehmen hier ansässig haben und viele Reiserückkehrer von China kamen und dann eben die Frage geklärt wurde, wie gehen wir jetzt mit denen um? Müssen die direkt in Isolierung oder Isolation oder was machen wir jetzt? Und wir haben uns natürlich immer mit der Uni rückgeschlossen und haben uns da auf einen gemeinsamen Wortlaut auch dann geeinigt und es hat auch gut geklappt, bis halt der erste Fall dann da war und unglücklicherweise noch gleich eine Schule betroffen war, eine Grundschule mit ganz vielen Beteiligten. Und ich glaube, wir haben insgesamt über 200 Tests gemacht in der Serie an dem Wochenende direkt. Und ja, uns haben Befunde per Fax erreicht, per Post erreicht, per Mail erreicht, alles mögliche, mehrfach, dreifach Meldungen zum Teil. Das hat uns die Arbeit auch sehr schwer gemacht. Und das war auch ein Punkt, an dem wir ansetzen mussten im Bereich der Digitalisierung, dass wir das alles besser hinbekommen und dann auch schneller bearbeiten können.
Jetzt ist die Corona-App für die Handys ja nun längst abgeschaltet. Die Wocheninzidenz des Robert-Koch-Instituts, ja, da schauten besorgte Leute täglich drauf. Das dürfte auch Geschichte sein. Gut, Sie machen das noch hier beruflich. Spielt Corona heute noch eine Rolle für Sie oder ist das ganz weit hinten und andere Viren sind vorne?
Es gibt bestimmte Praxen, die melden, welche Erreger nachgewiesen wurden. Und dann kann man das im Durchschnitt quasi dann ablesen, wie das Infektionsgeschehen in Deutschland ist. Und da ist Corona natürlich dabei, aber Corona ist für uns jetzt ein ganz normaler Erreger. Und phasenweise war es ja auch wieder etwas höher natürlich. Wir hatten ja eine starke Erkältungswelle. Aber wir haben auch Rhinoviren, wir haben viele andere Viren, die da zu nennen sind.
Was wissen Sie denn eigentlich durch diese Möglichkeiten dieser Software von den Bürgern Bonns? Also wissen Sie über jeden etwas zu seinem Gesundheitszustand oder nur über bestimmte Gruppen, wie zum Beispiel Kindergartenkinder, ob die schon Masern geimpft sind oder nicht?
Ja, was wissen wir? Wir wissen über schwere Infektionskrankheiten, die auf Intensivstationen liegen. Da sind wir auch beratend tätig oder da setzen wir uns natürlich auch mit den Krankenhäusern zusammen. Wir wissen über das Ausbruchsgeschehen in Senioreneinrichtungen Bescheid. Da sind viele vulnerable Gruppen. Das haben wir ja alle in der Corona-Pandemie nochmal gelernt, also zumindest die Allgemeinbevölkerung noch zusätzlich, dass da Menschen sind, die viele Erkrankungen haben und dadurch auch sehr anfällig sind. Und ja, wenn Sie jetzt das Masernschutzgesetz nochmal ansprechen, ja, für die Kitas gilt es nicht, aber für die Schulen, da bekommen wir die Kinder gemeldet, die keinen Impfnachweis haben. Und da bemühen wir uns natürlich, dass sie die Impfung nachholen.
Aber das wird dann dort erhoben sozusagen, wo dann eingeschult wird.
Genau.
Wenn Sie so zurückblicken auf diese Zeit, das Blicken auf die Bildschirme oder auf die Handys, Deutschland war violett oder dunkelrot, das war an ihr Landkarten. Man konnte reinzoomen und gucken, wie steht's um die Inzidenzzahlen in meiner Stadt. Ist das für Sie Geschichte oder ist das jetzt die neue Normalität?
Wir haben vorher natürlich die Infektionskrankheiten schon im Fokus gehabt, aber keiner von uns hat jemals so eine Pandemie schon mal erlebt. Wir hatten 2009 ja die Grippepandemie, an die können Sie sich vielleicht auch erinnern. Die war nur relativ kurzfristig im Vergleich jetzt zu der gewesenen Corona-Pandemie.
Da ging es um die Schweinegrippe.
Das war die Schweinegrippe, genau. Und wir haben schon mal zwischenzeitlich Wochen gehabt, wo wir zum Beispiel Ebola nachverfolgt haben bei Ausbrüchen in Afrika, dass wir geguckt haben, dass hier keine Probleme auftreten. Oder bei den EHEC-Fällen, die waren auch einmal in einem Sommer, mehr in Norddeutschland. Da mussten wir ja auch ein Auge drauf haben, dass hier keine Fälle auftreten, weil die mit Nierenschäden einher gehen unter Umständen. Also wir könnten immer so kurze Phasen, die man ja dann irgendwie zeitlich abgrenzen kann. Da weiß man, das ist 2-3 Monate, dann ist das gewesen. Aber bei Corona wussten wir es eben nicht. Und dann war es tatsächlich fast 3-4 Jahre. Und das ist schon ein ganz anderes Kaliber, wenn man da immer nur im Vollmodus läuft und teilweise mehr und alles geben muss.
Susanne Engels, was ist dann geblieben? Viel mehr Rechner in Ihrem Gesundheitsamt oder dann doch deutlich mehr Personal? Zwischenzeitlich hatten Sie ja 150% plus bei den Planstellen.
Ja, wir haben einige wenige Stellen mehr bekommen. Wir haben aber auch im Moment den demografischen Wandel, der uns packt. Das heißt, viele Kollegen scheiden aus dem Dienst aus, sodass sich das schon wieder fast ausgeglichen hat. Wir aber froh sind, dass wir die Kollegen schon mal gewinnen konnten, weil das auch motivierte Kollegen sind, die am Thema auch interessiert sind. Und ja, wir haben unheimlich viel Technik bekommen, das muss ich schon sagen. Und man gewöhnt sich an alles und es läuft auch relativ gut. Auch wenn man am Anfang so ein bisschen denkt, oh, 2 Bildschirme, was machst du denn damit? Nach einer Woche ist das Geschichte.
Das Infektionsschutztelefon gibt es nach wie vor?
Ja, das gab es vorher schon, das gab es auch während Corona, war dann aber noch ausgeweitet natürlich. Da hatten wir verschiedene E-Mail-Adressen am Start, die dann bedient wurden mit vielen Nachfragen oder auch mit Meldungen. Und ja, das Infektionsschutztelefon läuft ganz normal weiter.
Klingelt es auch noch?
Ja, es klingelt auch noch, ja.
Also wenn es dann noch klingelt, dieses Telefon, was Sie anbieten, Sie haben auch noch eine Faxnummer, also ganz abgebaut ist diese Technik auch nicht, aber es sind wahrscheinlich unglaublich viele Dinge hinzugekommen. Wird das angenommen von allen Seiten, Frau Engels?
Ja, also Faxen tun wir selber gar nicht mehr groß, aber es gibt natürlich noch viele niedergelassene Praxen, die eben lieber mit dem Fax arbeiten. Das ist in dem Fall dann in Ordnung, aber es wird schon mehr, dass es natürlich per E-Mail oder sonst wie gemeldet wird. Was wichtig ist, ist einmal, dass wir uns ausrichten auf die Bürger auch mehr, dass wir mehr online anbieten können, Terminservice, Absprachen, Abfragen zum Teil auch, vielleicht im Vorfeld von Untersuchungen und dass wir halt die Mitarbeitenden mitnehmen. Das haben wir immer wieder gemerkt und da muss man auch ein großes Augenmerk drauf legen, dass da keiner zurückbleibt, weil wir natürlich möchten, dass die Prozesse alle standardisiert laufen und im Fluss bleiben.
Kölner Hauptbahnhof mit der Hohenzollernbrücke, hier sind wir, über den Rhein, ja, ist einer der am meisten befahrenen Eisenbahnknoten Europas, ein idealer Ort. Hier stehen neben Gleis 1 oft Trainspotter und machen ihre Fotos von Zügen, die sie interessieren. Um den Ehrenvorsitzenden des Fahrgastverbands Pro Bahn zu sprechen, der interessiert sich für Fahrgastrechte und die Mobilitätswende. Und das schon seit Jahren, lange vor der Corona-Pandemie. Dieser Ehrenvorsitzende ist Karl-Peter Naumann, Hamburger. Wir treffen uns also in Köln kurz vor Ihrer Weiterreise zu einem Termin in Nürnberg, Herr Naumann. Und jetzt können wir zurückschauen, ob und wie die Pandemie für einen Digitalisierungsschub gesorgt hat, ja bei den Reiseplanungen, wie wir unterwegs sind im Verkehr. Hier am Kölner Hauptbahnhof gibt es ja noch den klassischen Schalter, dazu auch viele Automaten. Gebucht wird aber inzwischen vor allem auf Smartphone und Computer. Ist das richtig?
Das ist richtig. Das nimmt stark zu. Und ich glaube auch, dass die Corona-Epidemie, wo man eben doch Angst hatte, zum Schalter zu gehen, das nochmal weiter beflügelt hat, weil es eben einfach auch sehr viel bequemer ist, sein Ticket von zu Hause aus zu buchen.
Das führt ja jetzt ganz aktuell auch zu der Ankündigung der Bahn, die Bahncards auf nur noch elektronisch erstmal umzustellen. Ist dieser Messe schon gesungen, kann man hier fragen, neben dem Kölner Dom? Also ist das beschlossene Sache oder gibt es da doch auch Widerstand, sowas schon 2024 einzuführen?
Das ist seitens der Bahn beschlossen. In der Bevölkerung kommt es aber häufig falsch an, weil schlecht kommuniziert. Es wird immer so getan, als wäre Digitalisierung und Smartphone-Zwang dasselbe. Und das ist es eben nicht. Ich kann sehr wohl ein digitales Ticket erzeugen und es mir dann anschließend auf Papier ausdrucken oder auch auf einem Pappkärtchen ausdrucken, um eben das Plastik zu sparen, was wiederum vernünftig ist. Und dann habe ich das digitale Ticket auch in einer handhabbaren Form neben mir.
Haben Sie sich da mit auch eingesetzt als Fahrgastverband pro Bahn, dass das so irgendwie als Ausdruckticket erhalten bleibt, die Bahncard?
Wir haben das immer wieder gefordert mit Gesprächen und die Bahn ist hier tatsächlich drauf eingegangen und hat gesagt, du kannst dir jetzt auch deine digitale Bahncard ausdrucken und dann eben auf Papier mitnehmen. Sie hat sogar noch einen weiteren Schritt getan und sie hat gesagt, ich kann das auch im Reisezentrum ausdrucken lassen, denn nicht jeder, der einen Computer hat, hat auch einen Drucker. Und wir kennen das ja auch von der Online-Frankierung bei der DHL. Da kann ich eben auch online frankieren. Wenn ich keinen Drucker habe, kann ich mit meinem USB-Stick in die Postfiliale gehen und mir da das ausdrucken lassen. Das ist eigentlich ganz geschickt gemacht und auch sehr vernünftig.
Gehen wir mal rein. Sie verbringen sehr viele Stunden im Jahr in Zügen. Was beobachten Sie da in Sachen Digitalisierung? Gab es da einen Schub, auch durch Corona?
Wir beobachten also, dass immer mehr Leute ein digitales Ticket haben. Und zwar ganz interessant, zu einem nicht unerheblichen Teil auf dem Smartphone, aber auch zu einem ganz wesentlichen Teil in Form eines Papierausdrucks. Das heißt also, offensichtlich ist es so, dass die Reisenden sowohl das eine wie auch das andere wollen. Und deswegen ist es wichtig, dass beides angeboten wird.
Wie halten Sie es persönlich?
Und ich habe mit meiner Bahncard ja noch eine Plastikkarte. Und ich würde später dann auch natürlich das Ding auf dem Smartphone haben. Aber ich würde es auch gerne eben in ausgedruckter Form dabei haben. Denn gerade wenn ich auf einer Fernreise bin und telefoniere und mein Smartphone damit anders in Betrieb ist, finde ich es immer unpraktisch, wenn ich dann mein Telefonat unterbrechen muss, um das Ticket vorzuzeigen. Das ist dann viel einfacher, wenn ich eben das in einer ausgedruckten Form vorzeigen kann oder wenn ich dösen am Schlafen bin, dann kann ich das Ticket einfach vor mich hinlegen und bei der Kontrolle sieht man es dann.
Als meine Frau ihre Bahncard gebucht hat, das war zu Hause, hat das bestimmt so eine halbe Stunde gedauert, bis man doch letztlich alles ausgefüllt hatte. Das hat sie auch noch auf dem Smartphone gemacht. Mir erschien das zu zeitraubend. Ich bin hier wirklich in den Schalter vom Kölner Hauptbahnhof gegangen und fand das ganz bequem. Da kriegt man allerdings inzwischen auch eine Wartemarke und muss eine Weile warten, bis man dann beraten wird. Aber das geht nach wie vor auch, wenn man das mal nicht online will, dass man offline vorgeht bei der Bahn. Meinen Sie, das ist nach wie vor und wird bleiben?
Man muss einfach schauen, dass wir verschiedene Reisenden haben mit verschiedenen Wünschen. Und ich muss als öffentliches Verkehrsmittel allen Wünschen der Reisenden gerecht werden. Es gibt ja auch kein Restaurant, wo es nur ein Gericht gibt. Und im Supermarkt gibt es nicht nur eine Sorte Wurst. Also das ist doch ganz klar. Wir Menschen sind verschieden und unsere Wünsche sind verschieden, unsere Bedürfnisse sind verschieden. Und das muss eben auch ein Ticketbuchungssystem abkönnen.
Jetzt sagen Sie, das kann nicht alles nur stehen und fallen mit dem Smartphone. Wenn ich Sie aber kurz beschreibe, Sie haben sich selber blaues Hemd, Jackett, schwarzes Jackett, Ihr Smartphone umgehängt. Also Sie haben es immer dabei, ist ganz gut befestigt hier an so einer Kette.
Ja, ich habe es vor allen Dingen deswegen umgehängt, weil ich gelegentlich von Journalisten angerufen werde. Und dann muss er eben, wenn man auch für Pressearbeit zuständig ist, natürlich schnell erreichbar sein. Das hat aber nichts mit dem Deutschlandticket zu tun.
Aber das begleitet Sie ja dann doch auch ständig. Haben Sie trotzdem manchmal die Tendenz, Dinge auch noch, sich zum Beispiel die Fahrplanauskunft oder so etwas, die Zugverbindungen doch auszudrucken und gefaltet einzustecken?
Das tue ich gelegentlich, weil ich finde es sehr, sehr angenehm, wenn ich das eben einfach aus der Tasche rausholen kann und nicht dann, wenn ich gerade mit Koffer und Regenschirm unterwegs bin, dann noch mit meinem dritten Arm, den ich nicht habe, das Smartphone zu bedienen.
Karl-Peter Naumann, was hat die Corona-Pandemie da bewirkt in Richtung Digitalisierungsschub, was das Reisen angeht?
Es ging ja los mit den digitalen Tickets. Ich habe so den Eindruck, es war etwa 2004. Das merke ich immer an meinem Passwort. Dass es ein kontinuierlicher Weg war und ist zu mehr digitalen Tickets. Aber ich glaube schon, dass die Corona-Pandemie noch mal einen weiteren Schwung gegeben hat. Und das sehen wir ja auch an dem Bereich der Videokonferenzen. Also da ist technisch jetzt sehr viel mehr möglich. Und das zeigt sich eben auch bei der Bahn, die auch selbst noch mal nachgelegt hat, jetzt auch mit der digitalen Reisebegleitung, was natürlich ein immenser Vorteil ist, wenn ich jetzt unterwegs erfahre, mein Zug kommt 10 Minuten später an und der eine Anschluss kann nicht warten, aber ich habe jetzt die Alternative, mit dem Zug B zu fahren.
So 5, 6 E-Mails pro Reise, das ist Ihnen nicht zu viel?
Ich muss ja nicht alle lesen. Also das ist natürlich dann immer ein bisschen viel, das ist richtig, weil sich natürlich die Verspätung auch immer etwas ändert, je nachdem, wie schnell und wie gut der Zug durchkommt. Da wird man sicherlich noch das eine oder andere verbessern können und verbessern müssen. Aber mir sind ehrlich gesagt 3 überflüssige E-Mails lieber als keine E-Mail und ich strande dann irgendwo und laufe auf den falschen Bahnsteig, weil ich eben nicht weiß, dass mein Zug jetzt auf einem anderen Bahnsteig abfährt.
Als ein Vorteil wird immer gepriesen bei Digitaltickets das Kontaktlose, ja letztlich buchen, bezahlen, vorweisen, das Abknipsen der Fahrkarte, das ist Geschichte.
Naja, solange ich noch ausdrucke, wird man es weiterhin abknipsen müssen. Und auch hat das Abknipsen irgendwo so einen gewissen subjektiven Wert. Ich sehe, dass der Schaffner, dass der Zugbegleiter eben mich kontrolliert hat. Und es gibt mir auch ein Stück Sicherheit, dass alles richtig gelaufen ist.
Wenn Sie das selbst nutzen oder weiter verkaufen, das hat einen der seltenen VIP-Schalter.
Ah, okay. Das wusste ich doch.
Und damit können Sie viel schneller nah und fern stellen. Also das ist schon super.
Aber ist das jetzt keine Nachts-Fernglas, ne?
Nein, ist keine Nachts.
Das ist ganz normal.
Aber okay. Ja, hochwertig.
Ja, okay. Alles klar.
Ein Gespräch am Rande eines Hof- und Garagenflohmarkts hat ja gerade stattgefunden für 15 Euro. Ja. Ist ein Fernglas ja über den Tisch gegangen. Wenn wir danach fragen, wo überall die Corona-Pandemie für einen Digitalisierungsschub gesorgt hat, ja, dann muss man auch in eine ländliche Region schauen. Auf meinen Gesprächspartner jetzt bin ich auch gar nicht über so eine Internetrecherche gestoßen, sondern ganz klassisch. Tschüss. Über einen Abreißzettel an der Infotafel in meinem Einkaufszentrum. Dieser Abreißzettel, der führte mich über ein Telefonat zum Informatiker Olaf Biesenbach. Er wohnt in Heister in der Gemeinde Unkel, gelegen rechtsrheinisch zwischen Neuwied und Bonn. Olaf Biesenbach ist einer der neuen Digitalbotschafter Rheinland-Pfalz, die Medienanstalt Rheinland-Pfalz ausgebildet hat. Ein Ehrenamtler im Einsatz für eine bessere Teilhabe an der digitalen Gesellschaft von Menschen in der zweiten Lebenshälfte und oder von Menschen mit Einschränkungen. Herr Biesenbach, wir treffen uns auf Ihrem Grundstück neben der Werbefahne Digitalbotschafter Rheinland-Pfalz. Es ist ein Frühlingshausflohmarkt, klassische Einfamilienhausgegend. Mehr als 60 Anwohner machen mit. Das Wetter ist verdammt schlecht. Zum Glück gibt es hier einen Regenschutz vor Ihrer Doppelgarage. Sie bieten hier zusammen mit Ihrer Frau an diesem Samstagvormittag Hausrat an und auch ein paar technische Dinge. Und gleichzeitig werben Sie für Ihre neue ehrenamtliche Tätigkeit. Was machen Sie da gerade genau als Digitalbotschafter?
Also ursprünglich komme ich vom VDK. Und der VDK wendet sich an Menschen, die in der zweiten Lebenshälfte stehen. Und dann war die große Frage, wie können wir auch Leute für diese Thematik begeistern oder ansprechen? Dann bin ich auf die Suche gegangen, stieß denn auf die Digitalbotschafter. Und da gibt es denn eine Ausbildung, wie man Menschen in der zweiten Lebenshälfte anspricht. schult und mit welchen Einschränkungen bzw. Fragen man da konfrontiert werden kann.
Haben Sie da ein paar Beispiele? Welche Fragen lösen Sie ganz schnell, wenn jetzt hier jemand käme? Weil die Fahne weht ja, die Werbeflyer liegen aus.
Also konkret, ein Kollege von mir hatte denn das Problem, dass er von mir innerhalb der Vorstandsarbeit vom VdK zwei E-Mails gleichzeitig kriegte und wunderte sich, warum schickst du mir zwei? Und ich hatte denn das sehr schnell eruieren können, am Telefon tatsächlich, wo es denn sowohl ich ihn privat angeschrieben hatte über seine E-Mail, aber er gleichzeitig auch die offizielle VdK-E-Mail hat. Und da ich beide angeschrieben hatte, bekam er auch beides. Das konnte er sich zunächst mal so nicht erklären, aber das ließ sich dann am Telefon ganz schnell lösen.
Indem man es akzeptiert. Also wie viel ist denn das ein sich hineingeben in diese digitale Welt oder sich ergeben? Darum geht's ja letztlich. Ne? Wer macht da mit und wer steigt irgendwann aus bei diesen ganzen digitalen Angeboten?
Das größte Problem, also wer hineingeht, ist sicherlich derjenige, der erkennt, was für Vorteile diese digitale Welt mit sich bringt. Und da gibt es ganz viele Bereiche, von Gesundheit angefangen über Online-Banking, wo sich Wege erspart werden können, bis hin halt zu Recherche, für Reisen, Shopping, was auch immer. Wer sich denn wieder davon verabschiedet, sind meistens diejenigen, die sich nicht erklären können, warum irgendein technisches Problem auftritt. Sie können dieses technische Problem nicht lösen und geben irgendwann auf, weil sie auch niemanden haben, den sie fragen können. Und da kommen wir ins Spiel als digitale Botschafter, die einfach denn versuchen, sich das Problem anzuhören und idealerweise zu lösen.
Ehrenamtlich, niederschwellig und ganz spontan?
Ehrenamtlich, niederschwellig und ganz spontan. Das heißt, wir verdienen daran nichts, haben einfach Spaß an der Arbeit. Spontan in dem Sinne, dass ich zum Beispiel hier selbst ein eigenes Telefon habe mit einer Aufzeichnungsmöglichkeit, wo Leute denn mich anrufen können, ihr Problem schildern können und dann rufe ich zurück und entsprechend wird dann vereinbart, was möglich ist.
Olaf Biesenbach als Informatiker, ist das nur ein Klischee, dass auf dem Land die digital Abgehängten leben?
Ich glaube, das ist wirklich ein Klischee, sondern es hängt sehr stark davon ab, mit welcher Persönlichkeit jemand unterwegs ist in der ganz normalen Welt und Umgebung. Es gibt Menschen, die in der Großstadt wohnen und genauso abgehängt sind von der digitalen Welt wie auf dem Land und umgekehrt, dass auch ländliche Bevölkerung da sehr offen ist und gerade es schätzt, weil sie die langen Strecken denn natürlich dadurch unter Umständen vermeiden können.
Man denkt immer, auf dem Land ist das Internet noch lahmer. Stimmt das noch?
Das stimmt teilweise. Also hier bei mir am eigenen Standort bin ich tatsächlich nur lahm unterwegs.
Wie lahm?
Wir sind hier mit circa 20 Gigabyte maximal unterwegs. Aber da ich der Letzte in der Reihe bin und sobald sich Nachbarn dann zuschalten, merke ich am Abend und zu bestimmten Tages- und Wochenendzeiten, dass es denn doch ziemlich in die Knie geht.
Könnten Sie sich in HD-Qualität ein Fußballspiel angucken?
Da bin ich mir gar nicht so sicher, weil ich HD aus genau diesem Grund, um nicht ständig hin und her schalten zu müssen, deswegen ganz abgestellt habe.
Sie sind ja Informatiker, Mitte 60, haben schon als Student gemerkt, das geht in diese Richtung, Digitalisierung der Gesellschaft. Und Sie haben zuletzt in Bonn wichtige Software eingerichtet, haben Sie uns in dem einen Telefonat, was wir geführt haben, erzählt. Ja, eine Organisation, die ein Online-Beratungsprogramm brauchen für soziale Randgruppen. Also Stichworte Frauengewalt, Suchtkranke. Welche Frage kam denn da auf während der Corona-Maßnahmen zwischen den Jahren 2020 und 2023 für Sie als Berater, als Einrichter, als Software-Experte?
Zum damaligen Zeitpunkt waren meine Kunden im Grunde die Träger, die diese Beratung anboten für die Zielgruppen.
Digital, das war neu.
Und zwar konnten die nicht mehr die Leute aufsuchen bzw. halt zu sich kommen lassen wegen Corona-Beschränkungen. Die Online-Beratung nahm deswegen drastisch zu und gleichzeitig waren die Beraterinnen und Berater aus den verschiedenen Sektoren und Themen einfach selbst überfordert, mussten gleichzeitig einen sehr hohen Datenschutz gewährleisten. Und dann kamen wir ins Spiel, beziehungsweise ich denn damals in dem Fall, dass ich den Leuten erzählte, was für Voraussetzungen sie brauchten, um über diese hochgesicherte Software beraten zu können und wie ein solches Beratungsverfahren abläuft.
War das was Vorübergehendes rund um Corona oder ist das was jetzt bleibt? Was ist da so Ihr Eindruck?
Das ist auf jeden Fall eine dauerhafte Geschichte. Denn über dieses System können auch Zielgruppen, Personen Beratung aufsuchen, die anonym bleiben wollen, sich zunächst einmal einfach scheuen und über diese anonyme Beratungsgeschichte sich zuerst mal mit den Berater, Beraterinnen anfreunden, erleben, was passiert da überhaupt mit mir und werde ich nicht vielleicht stigmatisiert oder was auch immer denn darf in den Köpfen der Ratsuchenden passieren mag. Und dann kann es durchaus zu sehr intensiven und dann auch analogen Begegnungen kommen.
Wir sind auch zusammengekommen durch was ganz Analoges, durch einen Abreißzettel am schwarzen Brett vom Einkaufszentrum. Und ich bin jetzt einfach hier rübergekommen in meinen Nachbarort. Ich habe allerdings, wenn ich ganz ehrlich bin, bei dem Zettel nichts abgerissen. Also der ist immer noch unversehrt, sondern ich habe ein Digitalfoto gemacht.
Dann kann ich nur sagen, dann sind Sie ja schon sehr digital unterwegs. Ja, schön.
War aber nicht so praktisch. Ich musste immer wieder kramen, wo ist denn die Notiz gerade? Ne? Also es ist auch so ein bisschen eine Herausforderung, dass man den Überblick nicht verliert.
Das allerdings war, denn die Organisation von der digitalen Information auf den eigenen Geräten ist einer der großen Probleme der Leute. Die wissen genau, ich habe irgendwann doch mal das und das gehabt, wissen aber einfach nicht mehr wo.
Aus Ihrer Erfahrung als Digitalbotschafter, macht die Digitalisierung uns geselliger oder einsamer?
Ich glaube sowohl als auch. Es hängt sehr von den Menschen ab, wie die mit dieser digitalen Welt und den Möglichkeiten, die damit verbunden sind, umgehen. Es gibt Personen, die ziehen sich dann tatsächlich mehr und mehr zurück. Es gibt aber auch genauso viele, die sich denn zu mehr Möglichkeiten hin öffnen, sich verabreden, was sie vorher nicht tun konnten, oder aber auch die Scheu verlieren, sich wieder anderen Menschen zuzuwenden oder zunächst einmal einfach sagen, ich fühle mich sicher im Schreiben, aber nicht so sehr im Reden und kommen auf die Art und Weise mit Menschen zusammen und merken, sie sind da genauso akzeptiert und damit öffnet sich denen im Grunde auch wieder eine völlig neue Lebenssituation und Lebenschance.
Bei diesem starken Regen, nochmal gefragt, Olaf Biesenbach, die Corona-Zeit, diese langen Jahre, was hat das bewirkt im Umgang von Leuten, mit denen Sie zu tun haben? Sie haben es gesagt, VDK, Kirchengemeinde, im Umgang mit der digitalen Welt.
Von Trägerseite her oder von Anbieterseite her, glaube ich, ist vieles offener geworden, weil es offener werden musste. Ansonsten wären viele, und das sind ohnehin schon zu viele gewesen, analoge Situationen eingeschlafen und kaputt gegangen. Um die am Leben zu halten, haben sich viele denn entschlossen, eine digitale Plattform zu ermöglichen, um zu überbrücken. Und haben letztendlich auch dadurch erkannt, dass sie damit ganz neue Leute auch ansprechen können, die sie vorher nie erreicht haben. Sodass jetzt, glaube ich, auch nach Corona in ganz vielen Fällen beides parallel erhalten bleibt.
Nach der Corona-Pandemie, wo wir digitaler geworden sind. Sie hörten das Wochenendjournal. Reporter war Henning Hubert.